Heute hören Sie die 14. Folge des Romans Menschenflug von Hans-Ulrich Treichel. Stefan, der sich früher nie um seine Herkunft und auch nie um die Herkunft der Eltern geschert hatte, war vor Jahren auf ein Familientrauma gestoßen. Auf der Flucht aus dem Osten im Januar 1945 hatten die Eltern seinen Bruder verloren. In einer dramatischen Situation drückte die Mutter den Säugling einer anderen, fremden Frau in die Arme. Stefan hatte über diese Sache schon einmal ein Buch geschrieben und glaubte damit, das Problem bewältigt zu haben. Aber jetzt kehrten der verlorene Bruder und die Suchbemühungen der Eltern mit Macht wieder. Was war mit jenem Findelkind 2307? Stoip Hermann. Es liest Leonard Lansing.
Stefan hatte einen Brief des Suchdienstes vor sich, der nicht mehr aus Hamburg-Ohsdorf, sondern aus München kam und in dem die Mutter gebeten wurde, folgende Fragen zu beantworten. Erstens, halten Sie den Suchantrag aufrecht und sollen wir weiter nachforschen? Zweitens, besitzen Sie neuere Informationen, die Sie uns noch nicht zugestellt haben? Drittens, sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihren Suchfall, ohne Nennung Ihres Wohnsitzes, im Rundfunk verlesen lassen? Viertens, sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihren Suchfall in einer Heimatzeitschrift der Landsmannschaften oder in der allgemeinen Presse, ohne Nennung Ihres Wohnsitzes, veröffentlichen? Die Mutter hatte die erste Frage mit Ja und alle weiteren mit Nein beantwortet, was nichts anderes hieß, als dass wohl weiter gesucht, zugleich aber nichts mehr unternommen werden sollte. Es war dann auch tatsächlich nichts mehr unternommen worden, denn der Fragebogen war das letzte Dokument der Akte. Stefan konnte sich die paradoxe Haltung der Mutter nicht erklären. Sie wollte ihr Kind noch immer finden, aber sie wollte dies keinesfalls öffentlich tun. Obwohl der Suchdienst in den entsprechenden Zeitungen nur den Namen, nicht aber den Wohnsitz genannt hätte. Ganz offensichtlich schämte sie sich ihrer Suche. Aber was war daran beschämend? Stefan verstand es nicht. Oder nur insofern, als die Jahre der Suche für die Mutter eine dauernde Selbstentblößung gewesen sein mussten. Stefan wusste, dass die Eltern sich während der anthropologischen und erbbiologischen Untersuchungen im Wortsinne entblößt hatten. Sie mussten nicht nur ihre Blutwerte preisgeben, sondern auch ihren Körperbau, ihre Schädelformen und Bauchfettwerte. Doch offensichtlich kam für die Mutter auch alles andere, jede Korrespondenz und jede Anfrage, einer solchen Selbstentblößung gleich. Nicht nur den Verlust des Kindes mochte sie als schuldhaft empfunden haben, auch die Suche selbst war offenbar schuldhaft und deshalb beschämend für sie. Sie hielt den Suchantrag aufrecht, aber sie wollte nicht, dass weitergesucht wurde. Vielleicht fürchtete sie auch den Gedanken, ihrem verlorenen Kind ein zweites Mal die Erfahrung zuzumuten, aus seinen Lebensverhältnissen gerissen zu werden. Die Furcht der Mutter brauchte Stefan nicht zu haben. Einen inzwischen über 60-jährigen Mann konnte er schwerlich aus seinen Lebensverhältnissen reißen, wenn er überhaupt noch lebte. Das war das Erste, was Stefan herausfinden musste. Dann würde er seine Schwestern von seinen Recherchen in Kenntnis setzen, und er malte sich bereits aus, wie sich alle vier Geschwister auf Waltraudshof träfen und beieinander wären, 60 Jahre nach dem Krieg. Hermanns Wohnort und Adresse herauszufinden war kein Problem. Stefan gab im elektronischen Telefonbuch den Namen Stoip ein und schon nach wenigen Sekunden las er ein halbes Dutzend entsprechender Einträge. Ein einziger der 6 Stoips trug den Vornamen Hermann. Hermann Stoip, in Celle, 2 Zugstunden von Berlin entfernt, einschließlich Straße und Hausnummer. Eine Faxnummer hatte Hermann auch. Das Findelkind 2307 wohnte in Celle. Stefan war fast ein wenig enttäuscht, wie einfach sich nun alles auflöste. Wahrscheinlich wohnte das Findelkind 2307 in irgendeinem Reihenhaus am Stadtrand. Mit Jägerzaun und im Baumarkt gekaufter, selbstmontierter Haustürbeleuchtung mit Bewegungsmelder. Sollte er schreiben oder gleich hinfahren? Oder erst einmal mit Helen darüber sprechen? Vielleicht lebte Hermann Stäub ja gar nicht mehr. Vielleicht war der Telefonbucheintrag veraltet. Mit über 60 konnte man schließlich tot sein. Niemand wunderte sich darüber, wenn man mit 60 starb. Selbst ein Tod mit 54 war zwar verfrüht, aber so tragisch nun auch wieder nicht. Stefan beschloss, gar nicht erst lange herumzurätseln, sondern einen Testanruf zu machen. Er wählte die Nummer mit der Vorwahl von Celle und schon nach dem ersten Klingeln meldete sich eine Männerstimme und sagte: »Stäub?« Stefan sagte nichts. Die Stimme sagte: »Hallo?« Stefan sagte noch immer nichts und legte mit angehaltenem Atem und vorsichtig wieder auf. Das Findelkind 2307 lebte also. Stefan hatte das Gefühl, als wären 60 Jahre Geschichte auf einen Punkt zusammengeschnurrt. Er würde nach Celle fahren und mit Hermann sprechen und vorher seine Schwestern mit der Nachricht überraschen, dass er den Bruder gefunden hatte. Höchstwahrscheinlich. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Noch am gleichen Tag rief Stefan Waltraud an und berichtete ihr von seinen Recherchen und der Neuigkeit. »Unser Bruder lebt in Celle«, sagte er, wobei er sich das höchstwahrscheinlich verkniff. Waltraud hatte erst einmal nichts gesagt und ihm dann geantwortet, dass sie das nicht glauben könne. Und dann hatte sie, noch ehe er etwas erwidern konnte, zu weinen angefangen. Sie hatte hemmungslos geweint, immer in den Hörer hinein, und dabei auch ein paar Mal geschnieft und die Nase hochgezogen, so dass Stefan ganz gerührt war und das Gefühl hatte, seine kleine, große Schwester von früher am Telefon zu haben. Nachdem sie sich wieder beruhigt hatte, schlug Waltraud Stefan vor, so bald wie möglich nach Celle zu fahren und mit Hermann zu sprechen. Dann würde man mehr wissen, und eine neuerliche Untersuchung würde den Beweis einer Verwandtschaft sehr schnell liefern, falls Hermann dazu bereit sein sollte. Außerdem solle er Gerda anrufen und sich dann wieder bei ihr melden. Stefan versprach es, legte auf und wählte Gerdas Nummer. Er tat dies mit einem plötzlich aufwallenden Familiengefühl, das er lange nicht mehr gehabt hatte und das ihn beinahe ein wenig euphorisch stimmte. Als würden die Geschwister plötzlich zusammenrücken, wie sie noch nie zusammengerückt waren. Das Gefühl ließ nach, als Stefan Gerda am Telefon hatte. Sie war gar nicht beeindruckt von Stefans Neuigkeiten und reagierte fast ein wenig beleidigt, weil er ohne Absprache in Familienangelegenheiten recherchiert und ihr nichts von seinem Kontakt zu dem Suchdienst und den neuen Akten erzählt hatte. Stefan verteidigte sich mit dem Hinweis, dass er nicht vorzeitig die Pferde scheu machen wollte. Nun aber gebe es Namen und Adresse des Findelkindes 2307, das im Übrigen Gerda noch ähnlicher sehe bzw. gesehen habe als ihm selbst. Auch von dieser Ähnlichkeit wollte Gerda nichts wissen. Sie wollte erst einmal das Foto sehen. Waltraud hatte das Foto nicht sehen wollen. Gerda wollte es sehen. Und den Namen des Mannes wollte sie auch wissen. Stefan sagte ihr den Namen, worauf Gerda nur erwiderte, dass ihr der Name nichts sagen würde. »Der Name kann dir auch nichts sagen«, sagte Stefan. »Der Name ist eine Erfindung. Sie hätten ihn auch Gustav Schmitz oder Alibaba oder sonst wie nennen können.« »Und warum dann Staub oder Stäub oder wie immer der Mann heißt?«, fragte Gerda zurück. »Weil der Name relativ selten ist, nehme ich an«, sagte Stefan. Dann schlug er vor, Gerda das Dokument mit dem Foto umgehend zu faxen, noch während des Telefonats. Gerda war einverstanden. Stefan legte das Blatt in das Faxgerät, wählte und konnte schon nach wenigen Sekunden durchs Telefon hören, wie erst Gerdas Faxgerät klingelte und dann das Dokument ausgedruckt wurde. Dann geschah einen Moment lang nichts, bis Gerda sagte: »Ein blonder Junge wie tausend andere blonde Jungen auch.« »Das ist alles?«, fragte Stefan zurück. »Schau dir den Wirbel an, die Augen, die Wangenknochen, den ganzen Gesichtsausdruck.« »Kann sein«, sagte Gerda, »kann aber auch nicht sein. Einen Haarwirbel, blaue Augen und solche Wangenknochen haben viele blonde Jungen.« Stefan ging darauf nicht mehr ein und sagte ihr, dass er mit Waltraud vereinbart habe, Hermann zu besuchen und ihn zu bitten, gegebenenfalls mit ihm zusammen einen Verwandtschaftstest machen zu lassen. »Das kann teuer werden«, sagte Gerda darauf. »Glaube ich nicht«, sagte Stefan. »Inzwischen reicht ein DNA-Test, den kann man an jeder Ecke machen lassen.« »Einen Vater-zu-Sohn-Test schon«, meinte Gerda daraufhin, »aber keinen Bruder-zu-Bruder-Test.« Stefan war irritiert. Seit wann kannte sich Gerda mit Verwandtschaftstests aus? Er wusste, dass sie sich mit Capri-Reisen und mit Eigentumswohnungen auskannte. Aber Verwandtschaftstests? Um sie auf die Probe zu stellen, fragte Stefan, was denn ein Bruder-zu-Bruder-Test im Unterschied zu einem Vater-zu-Sohn-Test kosten würde. »Keine Ahnung«, sagte sie, was Stefan wiederum dreist fand. Erst schien sie alles zu wissen, und nun wusste sie gar nichts mehr. Bevor er aber unwillig werden konnte, ergänzte sie, »Vater zu Sohn vielleicht 100 und Bruder zu Bruder 600 oder noch mehr.« Nun fragte Stefan, woher sie das alles wisse, worauf Gerda nur sagte, »Von Philipp, der hat damit dauernd zu tun.« Philipp war ihr Lebensgefährte, der verwitwete Rechtsanwalt, den Gerda nicht heiratete, um die Unterhaltszahlungen nicht zu gefährden, die sie von ihrem geschiedenen Mann erhielt. Offenbar verdiente Philipp sein Geld mit Vaterschaftsprozessen. 600 Euro für ein Gutachten fand Stefan nicht sehr viel, und das sagte er Gerda auch, worauf sie sagte, dass in Gelddingen eben jeder seine eigenen Ansichten habe. Außerdem, so Gerda, würde ein Bruder-zu-Bruder-Test nur die Verwandtschaft zwischen den Brüdern bestätigen, nicht aber die zwischen den Schwestern und dem Bruder. Gerda war schrecklich. Obwohl sie immer schon ziemlich unterkühlt war, hatte Stefan ihr so viel Kälte nicht zugetraut. Sollte er ihr vielleicht auch noch beweisen, dass er selbst ihr leiblicher Bruder war? »Dann machen wir eben auch einen Schwester-zu-Bruder-Test«, sagte Stefan daraufhin, worauf Gerda nur antwortete, es sei am besten, wenn sie sich zusammensetzen und alles besprechen, bevor er irgendwelche unüberlegten Dinge tue. Sie würde Waltraud anrufen und sich dann wieder melden. Noch am Abend desselben Tages rief Gerda zurück und schlug für das übernächste Wochenende ein Treffen vor, und zwar bei Waltraud und ihrem Mann Gerhard, da diese den Hof nicht verlassen könnten. Und dann bat sie Stefan, bis dahin nichts zu unternehmen und sich auch nicht an den besagten Herrn Staub oder Stäub zu wenden. Auch Waltraud sei im Übrigen dieser Meinung. Das glaubte Stefan zwar nicht, aber er sagte trotzdem zu, vorerst nichts zu unternehmen und erst einmal das Treffen abzuwarten. Als Stefan die ganze Angelegenheit mit Helen besprach und sich bei ihr über Gerdas Verhalten beklagte, meinte sie nur, dass er sich eben mit Waltraud verbünden solle. Gegen Gerda könne man nichts machen, das habe sie schon immer gewusst. Und wirklich verwandt fühle er sich ja ohnehin nur mit Waltraud. Diesmal lag seine Frau falsch, denn mit Waltraud hatte er sich nie sehr verwandt gefühlt und sie gerade deshalb so anziehend gefunden. Natürlich sagte er das nicht, sondern bestätigte nur Helens Einschätzung, dass Gerda eben eine emotional verkümmerte und auch ziemlich geldgierige Person sei, obwohl sie doch alles habe und im Jahr so oft sie wolle nach Capri oder Monte Catini oder sonst wohin reisen könne. Ein wenig fürchtete sich Stefan vor Gerda, als er am vereinbarten Wochenende auf Waltrauds Bauernhof eintraf. Dafür freute er sich auf Waltraud, der es allerdings gesundheitlich nicht besonders gut zu gehen schien. Sie wirkte erschöpft, war grau im Gesicht, bewegte sich merkwürdig steif und sah nicht mehr volynisch-sizilianisch, sondern nur noch volynisch aus. Man merkte ihr an, dass sie das halbe Leben nicht aus den Gummistiefeln herausgekommen war, und Stefan hatte beinahe so etwas wie Mitleid. Gerda dagegen war ganz die elegante Dame aus Bad Pyrmont mit Eigentumswohnung. Außerdem hatte sie Philipp mitgebracht, ihren graumelierten Lebensgefährten und Rechtsanwalt, der mit einem nagelneuen Mercedes der S-Klasse auf den Hof gefahren war, einen kamelhaarfarbenen Blazer mit Goldknöpfen trug und breitschultrig wie ein Boxer war. Waltrauds Mann Gerhard war noch mit irgendwelchen Arbeiten beschäftigt, als sie sich im Wohnzimmer um den großen Esstisch setzten, wo man besser als auf den Sesseln oder der Couch saß und wo bereits Kaffeetassen, eine Thermoskanne mit Kaffee und ein Marmorkuchen für sie bereitstanden. Gerhard kam in dem Moment zu dem Gespräch hinzu, als Stefan Kopien der Akte mit dem Foto des Findelkindes verteilte. Er hatte eigens zu diesem Zweck noch einmal besonders gute Kopien machen lassen, denn je besser die Kopie, umso deutlicher würde die Familienähnlichkeit Hermanns zu erkennen sein. Gerda ließ sich allerdings auch jetzt nicht davon überzeugen und sagte nur, was sie auch schon am Telefon gesagt hatte. Blonde Jungen mit einem Haarwirbel habe es viele gegeben. Waltraud blickte nur stumm auf das Bild, und Philipp, der ganz den Fachmann herauskehrte und das Bild auf eine Weise studierte, als würde er einen besonders gekonnt gefälschten Geldschein prüfen, sagte schließlich nur: »Kann sein, kann aber auch nicht sein.« Das war allerdings mehr, als Stefan erwartet hatte. Er war davon ausgegangen, dass Philipp als Verstärkung Gerdas mitgekommen war und jede Ähnlichkeit entschieden abstreiten würde. Erleichtert sagte er darum: »Wir lassen den Test machen und dann wissen wir es.« »Ein Test ist kein Problem«, sagte Philipp. »Aber was, wenn der Test positiv ist?« »Dann sind wir wieder zu viert«, sagte Stefan, »und haben unseren Eltern nachträglich ihren sehnlichsten Wunsch erfüllt.« »Das kann teuer werden«, erwiderte Philipp, worauf Stefan sagte, dass 600 Euro ziemlich wenig seien dafür, ein beinahe 60 Jahre andauerndes Familientrauma doch noch aufzulösen. »Wieso 600 Euro?«, fragte Philipp nun. »600 Euro kostet der Bruder-zu-Bruder-Test«, antwortete Stefan, »das weiß ich von Gerda.« »Mehr oder weniger«, ergänzte Philipp, »manchmal sogar mehr.« »Aber darum gehe es nicht. Wenn er sage, es werde teuer, dann meine er die Erbansprüche ihres Bruders.« »Hermann hat Erbansprüche?«, fragte Stefan. »Aber sicher«, mischte sich Gerda nun ein, die ganze Zeit geschwiegen hatte. »Was denn sonst?« Stefan sagte nichts und schaute auf Waltraud und ihren Mann, die beide zustimmend nickten und anscheinend von Gerda und dem Anwalt schon vorab über die Rechtslage informiert worden waren. Dann führte Philipp aus, dass der Erbanspruch von leiblichen Kindern bzw. Geschwistern nicht verjähre, es sei denn, Hermann sei adoptiert worden. Im Falle einer Adoption würden alle Erbansprüche gegenüber den leiblichen Verwandten erlöschen. Hermann sei aber nicht adoptiert worden, denn er habe seinen Namen, den man ihm als Findelkind gegeben habe, behalten. Er sei mit hoher Wahrscheinlichkeit nur ein Pflegekind gewesen und könne, bei Nachweis einer leiblichen Verwandtschaft, ein Viertel dessen einfordern, was Stefan, Gerda und Waltraud von ihren Eltern geerbt hätten. Stefans Eltern waren wie die meisten Vertriebenen fleißige Leute gewesen, waren zu Wohlstand gekommen und hatten Grund- und Hausbesitz erworben. Mit dem Geld, das die Geschwister geerbt hatten, konnte man sich heute eine Eigentumswohnung in einem Kurort wie Bad Pyrmont kaufen, mit Terrasse und Blick auf den Kurpark. Stefan hatte von seiner Mutter 180.000 Mark geerbt und Waltraud und Gerda ebenfalls. Das war damals sehr viel Geld gewesen für ihn, der gerade sein Studium beendet hatte. Heute war es nicht mehr ganz so viel, aber immer noch eine ziemlich hohe Summe, die man nicht so einfach verfügbar hatte. Auch Stefan nicht. Er hatte überhaupt wenig gespart. Mit einer halben Stelle war das nur schwer möglich gewesen. Und die Erbschaft hatte er mit den Jahren verzehrt. Er hatte immerhin 12 Semester studiert und immer ohne Stipendium. Auch eine längere beschäftigungslose Zeit hatte er mit dem Geld überbrückt, bevor er bei Deutsch als Fremdsprache untergekommen war. Außerdem war er kein Spartyp, ein Verschwender allerdings auch nicht. Er war eher ein ökonomisches Paradox. Er lebte bescheiden und gab trotzdem viel Geld aus. Doch die Summe für Hermann würde er aufbringen. Und wenn er einen Kredit aufnehmen müsste. Außerdem fiele die Miete für die Zweitwohnung ja bald weg und das eingesparte Geld könne er für die Rückzahlung des Kredits nutzen. Gerda würde das Geld ebenfalls aufbringen können, spielend sogar. Sie hatte schließlich mit ihrem geschiedenen Ehemann eine gut verdienende Gewinngemeinschaft gebildet. Und so hoch war die Summe, die Hermann zustehen würde, nun auch wieder nicht. Falls Philipp mit seiner juristischen Einschätzung überhaupt recht hatte. Stefan begann zu rechnen, multiplizierte 180.000 mal 3 und teilte alles wieder durch 4 und bekam heraus, dass Hermann 135.000 Mark beanspruchen konnte, was rundgerechnet 69.000 Euro waren. Das machte 23.000 Euro für jeden von ihnen. 23.000, sagte Stefan in die Runde, worauf Gerda sofort zurückschoss. Absurd. Stefan erläuterte seine Rechnung. Waltraud und ihr Mann hörten schweigend zu. Stefan sah aber, dass Waltrauds Mann schon vorher des Öfteren den Kopf geschüttelt hatte, während Waltraud nur vor sich hin starrte. Und noch ehe Stefan sagen konnte, dass er bereit sei, die 23.000 für Hermann aufzubringen, sagte Waltrauds Mann plötzlich, dass sie keinen einzigen Euro bezahlen würden. Und warum nicht, wollte Stefan nun wissen, worauf Gerd nur sagte, dass er sich doch vor den Geschwistern seiner Frau nicht zu rechtfertigen brauche. Dann nahm er seine Brille ab und begann sie umständlich mit einem Taschentuch zu putzen. Stefan sagte, tut mir leid, du hast recht, und schwieg ebenfalls. Gerda kramte in ihre Handtasche, die sie vor sich auf den Esstisch gelegt hatte, und Stefan befürchtete, dass sie nun einen Spiegel herausholen und sich die Lippen nachziehen oder die Nase pudern würde. Das tat sie nicht. Sie hielt einfach nur ihre Handtasche auf und blickte hinein. Der Einzige, der einigermaßen gelassen in die Runde schaute, war Philipp. Ihn schien das Gespräch eher zu amüsieren als zu bedrücken. Und er war es auch, der das Schweigen unterbrach und in die Runde fragte: »Soll ich euch als Anwalt einen Rat geben?« »Hängt von der Gebührenordnung ab«, sagte Stefan daraufhin. »Scherzbold«, erwiderte Philipp nur und sagte dann, nicht ohne eine kurze vorgeschobene Kunstpause einzuschieben und sich dabei die Krawatte glatt zu streichen, um seinen Worten das entsprechende Gewicht zu verleihen, »vergesst das Ganze.« Die zweite Kunstpause, die nun noch folgen sollte, wurde allerdings von Gerda unterbrochen, die sofort ein »genau« und »das bringt nur Scherereien« hinzufügte. »Vergessen«, sagte Stefan, »wegen 23.000 Euro?« Stefan bedauerte, dass er die Akten nicht dabei hatte. Er hätte jetzt gern den Bericht der Mutter über den Verlust des Kindes vorgelesen, wie der 16 Monate alte Junge an einem Januartag im Jahr 1945 bei Konin und irgendwo im Warteland, wenn Konin denn im Warteland war, allein auf einem Pferdewagen und in eine Decke gehüllt davonfuhr, während die Eltern in den Wald flüchteten, sich dort eine ganze Woche verborgen hielten und dann zu einem Jahr Zwangsarbeit verurteilt wurden. Was auch bedeutete, dass sie ein ganzes Jahr nichts tun konnten, um ihr Kind wiederzufinden. Doch dieses eine Jahr zählte anscheinend wie 8 Jahre, denn sie hatten 8 Jahre damit gewartet, einen Suchantrag zu stellen. Inzwischen hatte Gerhard Bier, Limonade, Erdnüsse und eine Flasche Cognac auf den Tisch gestellt, während Waltraud mit den Worten »Ich mache ein paar Brote« hinausging. Stefan las nicht aus den Akten vor, er hatte sie auch gar nicht dabei, und er wollte auch nicht länger am Tisch sitzen bleiben und über diesen Wintertag im Januar 1945 reden. Er wollte viel lieber mit Waltraud sprechen und folgte ihr mit den Worten »Ich helfe dir« in die Küche. Wobei ihm dieses »Ich helfe dir« fast wie ein Losungswort vorkam und er sich daran zu erinnern glaubte, Waltraud mit den gleichen Worten schon einmal in die Küche gefolgt zu sein. Aber alles andere war nicht mehr wie früher. Damals hatte sie ein schwarzes, eng anliegendes Cocktailkleid getragen. Jetzt trug sie Korthosen und einen weiten Pullover und war aschgrau im Gesicht. Doch auch er strömte nicht gerade Jugendlichkeit aus, sondern war ein nicht mehr gesunder Mann, der in dem Moment, als er sich vom Stuhl erhob, wieder seinen Herzschlag spürte, der ohne Vorankündigung zu stolpern begann. Stefan hielt sich an der Tischkante fest und atmete tief durch, während sich die anderen gerade Getränke einschenkten. Zum Glück merkten sie nichts von seinem Zustand, und zum Glück beruhigte sich das Herz wieder, und er konnte Waltraud in die Küche folgen.
SWR 2 Lesenswert. Fortsetzung folgt.